Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode. Herzlich willkommen. Mathematik lässt sich ja für viele Menschen auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner bringen, nämlich gut, wenn's vorbei ist. Nach der Schule muss man sich einfach nicht mehr damit beschäftigen. Selbst rechnen muss man ja heute kaum noch. Der Philosoph Immanuel Kant, der sah das ein Ticken anders. Für ihn war klar, die Mathematik ist gekommen, um zu bleiben. Anders als vielleicht philosophische Einsichten. Er schrieb nämlich, die philosophischen Erkenntnisse haben mehrenteils das Schicksal der Meinungen und sind wie Meteoren, deren Glanz nichts für ihre Dauer verspricht. Sie verschwinden, aber die Mathematik bleibt. Wir wollen nun diesen unvergänglichen Glanz der Mathematik aus philosophischer Perspektive betrachten und unter anderem erfahren, warum Mathe nicht nur richtig, sondern auch schön sein muss und warum sie ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit einem Orakel hat. Das meint zumindest Gordon Gillespie in seinem Buch »Das Orakel der Zahlen – Eine kleine Philosophie der Mathematik«. Gillespie hat nach dem Studium der Mathematik und Physik in Philosophie promoviert und ist seitdem als freiberuflicher Unternehmensberater in Fragen der mathematischen Risikomodellierung und Datenanalyse tätig und jetzt zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo Frau Rode, vielen Dank für die Einladung.
Ich muss sagen, die Lektüre Ihres Buches, die offenbart wirklich eine tiefe Liebe zur Mathematik. Also das liest man wirklich in den Zeilen, zwischen den Zeilen, dass Sie die Mathematik lieben. Und Sie wollen auch, das schreiben Sie, zeigen, dass es bewusstseinserweiternde Sichtweisen der Mathematik gibt. Und da habe ich mich gefragt, wie hat eigentlich die Mathematik anfangs Ihr Bewusstsein erweitert?
Ganz am Anfang stand eine arge Enttäuschung. Ich weiß nicht woher. Ich kam nicht aus einem Mathematikerhaushalt oder dergleichen. Trotzdem hatte ich als Schüler in der Sechsta irgendwie so dieses Bild von Mathematik als dieser ganz strengen, aber ganz rationalen und durchdachten Disziplin, wo man alles begründen kann und nichts einfach nur hingenommen werden muss. Und dann erfuhren wir eines Tages in der Schule, dass die Winkelsumme von Dreiecken immer 180 Grad ist. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe dann zig Dreiecke mal aufgemalt und mit Geodreieck nachgemessen. Und in der Tat kam immer näherungsweise 180 Grad raus. Nur auf die Frage, warum das denn so sei, war dann die Antwort des Lehrers, naja, das ist halt ein Axiom, was gar nicht stimmt, der euklidischen Geometrie und das muss man einfach akzeptieren.
Also wie so eine Grundannahme, aber die ist nicht weiter erklärt.
Genau, das ist falsch. Das kann man sehr wohl erklären mit noch viel basaleren Prinzipien. Und wenn man es erklärt, dann wird es nicht einfach nur ein ominöses, quasi empirisches Resultat, sondern man sieht ganz anders die Begriffe Dreieck, Gerade, Punkte, wie die miteinander harmonieren in einer ganz neuen Weise. Aber diese Erkenntnis hatte ich eben nicht in der Schule und deswegen war für mich die Schulmathematik oder die Erfahrung Mathematik in der Schule eher wie die meisten anderen mühsame Formelrechnerei. Manchmal war ich ganz gut darin, manchmal auch nicht. Erst viel später habe ich erfahren, dass Mathematik was ganz anderes ist.
Aber kommt vielleicht aus dieser Erfahrung der Enttäuschung darüber, dass das Warum nicht richtig aufgeklärt wurde in der Schule, vielleicht auch diese Formulierung, die Sie gewählt haben, dass Mathematik einem Orakel gleicht auf eine gewisse Art?
Das hängt sehr stark damit zusammen, genau. Also was in der Schule vermittelt wird, generisch wird in der Schule Mathematik so erklärt, hier gibt es die und die Formel, die kann man in so und so anwenden. Und das war es im Prinzip. Und dann ist es erstaunlicherweise so, dass diese Anwendungen sehr präzise sind. Und es gibt ja auch immer dieses eindeutige Resultat und so weiter. Aber richtig verstanden, wovon diese ganzen Formeln eigentlich handeln, die handeln ja nicht von dieser Anwendungssituation. Also wenn ich jetzt irgendeine abstrakte Formel nehme und die in irgendeinem konkreten Textbeispiel anwende, dann steht ja nicht in der Formel, wie man sie auf den und den Gegenstand anwendet, sondern das bleibt alles im luftleeren Raum gefühlt. Fragt man sich irgendwann, ja, wovon handeln denn diese Formeln an und für sich? Übertragen wir sie einfach nur nolens volens oder liegt es in ihnen, wie sie angewandt werden muss? Diese Verwirrung ist ähnlich einer der Verwirrung eines Orakelspruchs, also so zumindest meine Analogie.
Und da wäre dann ja auch die Frage, hier könnte die Philosophie ja weiterhelfen, ne? Und in der Antike, da haben ja Philosophen auch die Mathematik geschätzt, auch betrieben wegen ihrer Klarheit, dass die Begriffe klar sind, dass es so klare Schlussfolgerungen gibt, sowas wie logische Vollkommenheit und so weiter. Wann haben sich denn Philosophie und Mathematik eigentlich getrennt und warum?
Die Blütezeit der Vereinigung von Mathematik und Philosophie war relativ kurz und es war eine Ausnahmeepoche, nicht nur in dieser Beziehung, nämlich im antiken Griechenland, also wo Mathematik wirklich als deduktive Disziplin, nicht als angewandte, die gab es natürlich schon in anderen Hochkulturen, überhaupt erfunden wurde. Und es ist kein Zufall, dass das im Verbund mit philosophischem Denken geschah. Russell sprach davon, dass die Mathematik einen ganz verhängnisvollen Einfluss auf die Philosophie damals schon nahm und dass dann sozusagen die ganze scholastische und überhaupt abendländische Philosophie danach in diesem Band stand, der leider sehr verwerflich war. Andererseits, da ist auch was dran, andererseits hat die Mathematik der Philosophie quasi das Mittel ihrer Begriffsbildung nahegebracht, nämlich das der Abstraktion. Es gibt keine Disziplin, die so wie die Mathematik fast Abstraktionen um ihrer selbst willen macht. So ist manchmal der Eindruck. Aber das hat durchaus einen guten Sinn, nämlich um sozusagen von nur kontingenten Strukturmerkmalen immer mehr eben zu abstrahieren, um irgendwann aufs Wesentliche zu kommen. Im schlechtesten Falle führt aber dieses immer mehr und mehr Abstrahieren dazu, dass man nicht zum Wesentlichen kommt, sondern irgendwo im luftleeren Raum landet. So wie Kant das auch Platon vorgeworfen hat, dass er irgendwie einer Taube gleich versucht zu fliegen und noch von der Luft zu abstrahieren. Und dann fällt er natürlich zu Boden. Und so geschieht es auch bei manchen metaphysischen und sonstigen philosophischen Projekten. Das ist das, was man mit dem vielleicht sowohl positiven als auch negativen Wechselverhältnis von Mathematik und Philosophie verstehen könnte. Mhm. Aber es geht auch in die andere Richtung. Die Philosophie hätte auch viel, viel der Mathematik an Ressourcen oder intellektuellen Werkzeugkasten zu bieten.
Ich würde diese Verortung gerne auch noch ein bisschen weiter fassen. Also wir haben jetzt einerseits sozusagen versucht, Mathematik und Philosophie miteinander ins Verhältnis zu stellen. Nun ist es ja so, dass Mathematik weder als Geisteswissenschaft noch als Naturwissenschaft wirklich gesehen wird. Und ihre These ist, dass sich mathematisches Denken auch ganz grundsätzlich unterscheidet vom naturwissenschaftlichen Denken. Könnten Sie das vielleicht mal an einem Beispiel auch zeigen, inwiefern wir es da wirklich mit einem anderen Denken zu tun haben?
So unklar der Kausalitätsbegriff ist, man könnte sagen, Naturwissenschaften streben nach kausalen Erklärungen von Phänomenen. Also warum bilden sich die Wolken so und so, aufgrund welcher Windverhältnisse oder so? Oder warum kreist jetzt dieser Meteorit um diesen Himmelskörper? Das sind eben Erklärungen im Sinne von Ursache und Wirkung. Und Mathematik erklärt nicht in dieser Weise. Um bei diesem Beispiel mit den 180 Grad Winkelsumme im Dreieck zu bleiben. Warum ist das so? Es ist nicht so, weil irgendeine ominöse Kraft quasi die Seiten des Dreiecks dazu zwingt, immer diese Winkelsumme anzunehmen, sondern es steckt quasi begrifflich in dem Begriff der Geraden und des Winkels drin, dass 180 Grad rauskommen muss, unter einer bestimmten Deutung dieses Begriffs, nämlich der euklidischen Deutung. Früher dachte man, das sei die einzig mögliche Deutung dieser Begriffe. Also euklidische Geometrie sagt, das ist das, was man so in der Schule lernt. An der Tafel werden dann Linien durch zwei Punkte gezogen und dann Dreiecke gebildet und so weiter. Und da gibt es bestimmte Prinzipien, von denen man sehr lange Zeit dachte, mit Euklid hat es begonnen, dass man dachte, es gibt bestimmte Prinzipien, die diesen Begriffen zugrunde liegen. Und wenn man diese Prinzipien explizit macht, dann wird man wissen, was notwendigerweise Eigenschaften dieser aller Dinge sind, die mit diesen Begriffen beschrieben werden können. Also es sind sozusagen die notwendigen Bedingungen, die jegliche Beschreibung, die diese Begriffe benutzt, quasi zwangsläufig erfüllen muss. Und das ist nichts, was die Natur uns vorgibt, sondern das gibt uns quasi das Denken vor. Das ist das, was Kant meinte mit: Es gibt nicht logische Zusammenhänge, die aber trotzdem mit Notwendigkeit vorliegen. Also dieses berühmte synthetisch a priori versus tautologisch a priori. Also das heißt, in den Begriffen sind Dinge angelegt, die zwangsläufig erfüllt sein müssen, auch wenn es nicht sozusagen zum Begriff selbst gehört.
Ja.
Das ist, wir strukturieren die Natur oder die Welt in Begriffen. Aber nicht nur, sondern auch in Beziehungen zwischen diesen Begriffen. Und nach Kant war es so, dass die Mathematik auf einer bestimmten Ebene, nämlich der von Raum und Zeit, diese Strukturen offenbart, diese sozusagen nicht in den Begriffen selbst steckende, aber sie verbindenden Strukturen. Und Aufgabe der Philosophie war für Kant, dass sie diese anderen Bereiche, die die Mathematik quasi noch nicht abgedeckt hat oder nicht abdecken kann, weil sie eben nur mit einem reduzierten Begriffsapparat operiert, dass sie das in einer ganz anderen, aber trotzdem strukturell ähnlichen Weise tun sollte. Dieses Projekt kann man wohl als gescheitert ansehen, aber trotzdem ist an dem Gedanken was Bestechendes. Das würde ich auch sagen, insofern hat Kant schon eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen Mathematik und Philosophie erkannt. Das macht den Grundzug aus, weshalb aus meiner Sicht Mathematik keine Naturwissenschaft ist.
Jetzt sagen Sie aber, die Geisteswissenschaften, die laufen Gefahr, sich zu sehr auf kausale Erklärungen zu verlassen. Und da ist ja die Frage, worauf sollten sich Geisteswissenschaften denn stattdessen verlassen? Also was können sie vielleicht auch von der Mathematik lernen?
Genau, also eben sprach ich ja von Kausalerklärungen im Rahmen von Naturwissenschaften. Nun gibt es auch genauso Kausalerklärungen in Sozial- und Geisteswissenschaften. Die funktionieren ganz anders. Also Physiker würden behaupten, letztendlich kann man die alle auf physikalische Prinzipien zurückführen. Aber das lassen wir mal außen vor. Selbst wenn nicht, könnte man sagen, so Dinge wie Willenshandlungen und Wünsche und Überzeugungen von Individuen sind kausale Faktoren, mit denen wir das Verhalten von Menschen erklären. Und jetzt ist es so, dass diese Erklärungen manchmal sehr verlockend sind, aber an und für sich müsste man zugeben, dass das Phänomen, das man erklären will, einfach zu komplex ist. Manchmal gibt es so viele Faktoren, die in einer Entwicklung eines Systems mit einfließen, dass man gar nicht herausschälen kann, irgendwelche wenige maßgeblichen Faktoren, die wir alle verstehen können. Also Erklärungen sind ja nicht dafür da, zu sagen, wie das System wirklich ist, sondern die Systeme so zu beschreiben, dass wir sie verstehen können und den Eindruck haben, ich habe jetzt etwas erkannt am Verhalten dieses Systems, was ich vorher nicht kannte. Manchmal oder oft sind es in den Geisteswissenschaften, insbesondere in den Sozialwissenschaften, ein notorisches Beispiel die Wirtschaftswissenschaften, ist der Drang zu groß, eine Erklärung für ein komplexes Phänomen abzugeben, auch wenn man gar nicht wirklich die Faktoren wirklich festmachen kann. Und dann werden solche ominösen Dinge postuliert wie Nationalcharaktere oder utilitaristische Funktionen von Individuen in irgendwelchen Märkten und so weiter und so weiter. Ich kann jetzt leider nicht sagen, nehmt euch jetzt einfach die Mathematik als Beispiel und macht das genau so wie die Mathematik. Da kommt zu viel schlechte Geisteswissenschaft raus, sondern nehmt euch ein Beispiel an der Mathematik in dem Sinne, als sie sich emanzipiert hat, und zwar von Anfang an, sie musste sich gar nicht emanzipieren, sie war schon immer anders als in dem Muster von Kausalbeziehungen. Und so muss man auch in anderen Kontexten manchmal vielleicht andere Formen von Erklärungsmustern finden.
Aber allerdings, was ist das denn? Also wenn man das ernst nimmt und sich emanzipiert von diesen Kausalbeziehungen, also dass man immer denkt, es gibt sozusagen ein paar Ursachen, die dann ein paar Wirkungen haben und ja, dann können wir das schön erklären. Welche anderen Methoden denken Sie denn da gerade?
Alle kennen vielleicht noch die Gauss-Kurve, also diese ominöse Normalverteilung. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht in die mathematischen Details.
Aber die in der Mitte sozusagen den Höhepunkt
genau,
hat.
Genau, ne? Wie so eine Glocken, also im Englischen heißt sie auch Glockenkurve. Und dann an den Rändern wird sie immer dünner. Und dann gibt es so Phänomene, dass ganz viele, beispielsweise die Verteilung der Körperlängen in Deutschland, ja, der deutschen Bevölkerung, wenn man das abtragen würde, würde näherungsweise so eine Glockenkurve rauskommen. So, und jetzt könnte man, wenn man das rein kausal erklären würde, könnte man im Prinzip alle Faktoren, die Einfluss hatten auf die Körperlänge eines jeden einzelnen Individuums, könnte man bestimmen. Ja? Prinzipiell, das wären natürlich Abermillionen von Faktoren, genetische Faktoren, Umwelteinflüsse, Ernährung und so weiter. Der berühmte Laplace'sche Dämon, der alles weiß im Universum, der wüsste, diese Person hat so und so viel Nudeln gegessen und so viel Äpfel und Obst und die Gene. Und dann ist klar, dass sie 1,83 erreicht hat als Körperlänge. Und andere Personen wiederum andere. Aber das würde nicht erklären, warum die Gesamtverteilung aller Individuen zusammen diese Glockenkurve annimmt. Mhm. Und das liegt daran, dass das überhaupt kein kausales Phänomen ist. Das ist nicht irgendwo in irgendwelchen Naturgesetzen hinterlegt, dass diese Form näherungsweise rauskommt. Das ist nämlich ein Satz einer ganz anderen mathematischen Disziplin, nämlich der Wahrscheinlichkeitstheorie. Das ist der berühmte zentrale Grenzwertsatz. Der wird natürlich in den Naturwissenschaften gerne verwandt. Aber erstmal hat er nichts mit kausalen Systemen zu tun, sondern er gibt eine Erklärung für ein Phänomen, das nicht fragt, wie ist es dazu gekommen, sondern mit welcher Wahrscheinlichkeit müssen wir von welcher Häufigkeit ausgehen. Und das ist eine ganz andere Fragestellung. Es geht dann quasi mehr um unser Wissen können, gegeben bestimmte Ausgangsinformationen. Und das ist nichts, was in der Welt an sich angelegt ist, sondern eher mit unserem Denken über die Welt zu tun hat.
Okay, das war super, dass Sie das auch nochmal erklärt haben, damit man auch versteht, wie sozusagen diese Fokussierung auf das Kausale in den Geisteswissenschaften auch ein Problem sein kann und wie sozusagen diese anderen dahinterliegenden Mechanismen funktionieren.
Die Mathematik spielt dann nur insofern eine Rolle, als man sagt, oh, sie kann hervorragende Beispiele geben für strengste wissenschaftlich anerkannte Ergebnisse, die aber nichts mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis zu tun haben. Und das kann auch, glaube ich, schon zu einer Emanzipation gegenüber den Naturwissenschaften führen, wo man ja schon noch immer den Eindruck hat, es gibt so eine Art von Rivalität zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, die immer so ein bisschen zwischen Minderwertigkeitskomplex und Hybris changiert. Und das ist, glaube ich, kein gesundes Verhältnis, sondern ein souveränes, emanzipiertes Verhältnis wäre viel besser.
Sie haben jetzt gerade auch viel über die Beweiskraft gesprochen, also von Mathematik. Und Sie sagen aber auch, dass Schönheit wichtig ist. Also es geht nicht nur darum, irgendwie richtige Ergebnisse rauszukriegen am Ende, sondern dass das Ganze auch schön ist. Warum?
Das liegt, ich würde sagen, im Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit.
Wenn was ist der Unterschied? Ist.
Im Alltag wird es ja oft synonym verwandt, aber ein komplexes System ist eines, in dem ganz viele Faktoren, wie eben schon gesagt, in die Dynamik des Systems einfließen und dann auch mit Rückkopplungseffekten und so weiter. Das kann ja beliebig, wie gesagt, komplex sein. Und insofern betrifft Komplexität, ich sag mal so, die Seinsebene, also die Existenzebene eines Phänomens. Kompliziertheit ist vielmehr, da geht es eher um das Verstehen. Also das betrifft die Ebene des Verstandes, der versucht, dieses komplexe Phänomen zu verstehen. Was Mathematik in den allerbesten Momenten und erstaunlich oft kann, ist, dass sie ein extrem komplexes Phänomen in einer Weise betrachten kann, dass dann auf einmal ein ganz einfaches Prinzip sichtbar wird. Und dieses einfache Prinzip, das können wir verstehen. Und in diesem Sinne, nur in diesem Sinne können wir überhaupt das komplexe System erfassen, weil wir es auf ein einfaches Prinzip hinabgeführt haben. Allerdings ist dieses einfache Prinzip eventuell extrem kompliziert. Ich nehme mal ein Beispiel. Der berühmte französische Mathematiker Lagrange hatte sich mal mit im 19. Jahrhundert mit dem Problem auseinandergesetzt, wie denn Flächen gestaltet sein können, die zwischen gebogenen Drahtschlaufen aufgespannt werden. Also denken Sie an eine Seifenblase, die auf dem Jahrmarkt in so einem gebogenen Ring ausgeblasen wird und die nimmt bestimmte Formen an. Und da ist klar, je nachdem, wie diese Drahtschlaufe gebogen ist, kann das natürlich beliebig komplex werden. Und Lagrange hat eine einfache Gleichung gefunden, also eine sogenannte partielle Differentialgleichung, die diese gesamte Komplexität auf eine simple Gleichung zusammenführt. Nur, wenn man das erstmal lernen will, diese Gleichung zu verstehen, dann wird es sehr kompliziert. Also das ist sozusagen vielleicht als Bild. Sie befinden sich in einem undurchdringlichen Urwald und einer Landschaft, von der Sie überhaupt nicht wissen, wie die gestaltet ist. Und auf einmal sehen Sie einen hohen Berg. Den müssen Sie hochsteigen. Das ist zwar sehr anstrengend, aber wenn Sie oben sind, sehen Sie auf einmal ganz einfach die Struktur der Landschaft vor sich. So ungefähr ist vielleicht die Analogie.
Okay, jetzt habe ich aber auch besser verstanden, warum sozusagen es nicht nur darum geht zu zeigen, ob etwas stimmt, wahr ist, sondern dass das besser geht, also dass das Verständnis erleichtert ist, wenn man das in der Schönheit der Form macht, also wenn es einfach für den Verstand besser ist.
Genau, und da gab es auch ein berühmtes Beispiel. Der erste Computerbeweis in der Geschichte war in den 70er Jahren. Da ging es um das sogenannte Vier-Farben-Problem, von allen Mathematikern als ganz wichtiges Problem anerkannt. Und dann wurde es tatsächlich auch bewiesen. Ein berühmter Mathematiker, den ich auch im Buch zitiere, der hat dann als Reaktion gegeben, ach, ich dachte, das Problem sei interessanter. Denn der Beweis bestand im Wesentlichen darin, dass alle möglichen Fälle auf wenige oder nicht wenige, sondern viele, also auf zigtausend Grundfälle zurückgeführt wurden. Und dann hat der Computer für jeden dieser Grundfälle ausgerechnet, ob es stimmt oder nicht. Und da meinte er, naja, dadurch habe ich überhaupt keine Erkenntnis über das Problem gewonnen. Insofern ist es ein uninteressanter Beweis. Und das gilt generell für Mathematik. Also man will nicht nur etablieren, dass etwas wahr ist, sondern will verstehen, warum es wahr ist. Wenn ein Beweis das nicht leistet, dann ist es kein guter Beweis und insbesondere kein schöner Beweis.
Das ist super spannend, weil damit verortet man die Mathematik ja auch in der Nähe der ästhetischen Wissenschaften, also der Kunst, der Musik, oder?
Ja, also ich will jetzt die Analogie nicht überstrapazieren, aber es ist schon was dran, wenn Mathematiker, zumindest reine Mathematiker, ihre Disziplin als Kunst auffassen. Also viele Mathematiker werden sagen, nee, ich bin kein Wissenschaftler im eigentlichen Sinne, sondern ich bin Künstler, und zwar Gedankenkünstler. Und das hängt damit zusammen, dass man eben einen Anspruch hat, der nicht nur darin besteht, irgendetwas zu etablieren. Nehmen wir mal einen Musiker, also einen Komponist, der nicht nur auf Effekt hin komponieren will, sondern der vielleicht sagt, nee, das muss aber mit einer bestimmten Folgerichtigkeit geschehen. Also ich darf nichts nur um des Effektes willen einbauen. Auch wenn das sozusagen von dem, was erzielt wird beim Hörer, bei der Hörerin, vielleicht funktioniert, es soll eine innere, interne Folgerichtigkeit haben, ja. Und das hat wiederum mit Einfachheit zu tun. Sprich, dass ich mich nur auf bestimmte Motive beschränke, die dann variiert werden, aber niemals nochmal einfach so wie ein Deus Ex Machina dann am Ende noch ein neues Motiv reinkommt, das dann den Rausschmeißer gibt. Ein schöner mathematischer Beweis funktioniert genau so. Da fällt nichts vom Himmel einfach so.
Gehen wir mal wirklich tief rein jetzt in die Materie, weil Sie sich in Ihrem Buch ja auch viel mit der Frage beschäftigen, was sind eigentlich Zahlen. Und es gibt ja bestimmte Richtungen in der Philosophie, die annehmen, dass so mathematische Objekte unabhängig vom erkennenden Denken, auch von unserem Wissensstand an sich existieren. Also stellt sich ja die Frage, gibt es sowas wie ein Reich der Zahlen, das gewissermaßen parallel zur Welt existiert und dann irgendwie auf unsere Welt übergreift?
Mag sein. Also in dem Buch spielt die Frage eine Rolle als motivierender Ausgangspunkt. Ich lasse sie aber durchaus bewusst unbeantwortet. Ich gebe nur sozusagen eine Tendenz. Das mache ich deswegen, um vor Augen zu führen, bei philosophischen Fragestellungen muss man immer mitreflektieren, von welcher Ausgangsbasis überhaupt die Frage gestellt wird. Und wenn man schon im Vorhinein denkt, naja gut, wenn es um Zahlen geht, dann kann ich erstmal von allem weltlichen, realweltlichen Gedöns sozusagen abstrahieren. Weil ich weiß ja, kenne ja die Grundprinzipien der Zahlen und die stehen für sich. Also stehen die Zahlen erstmal nicht in Beziehung zu irgendetwas anderem. Und dann ist es aber auch nicht verwunderlich, wenn man dann Mühe hat, philosophisch zu erklären, warum denn Zahlen überhaupt doch irgendwas mit uns und der Welt zu tun haben. So ähnlich wie wenn Descartes erstmal den Verstand von der Welt ganz und gar löst und sich dann wundert, was können wir eigentlich noch wissen? Mhm. Und dann zum Ergebnis kommt, na, eigentlich kann der Geist nur wissen, dass er selbst existiert. Ja. Das ist natürlich ein toller philosophischer Gedankengang, aber er ist halt grundfalsch.
Weil er in dem Aufbau sozusagen ein Scheinproblem konstruiert.
Genau, schon in dem Aufbau. Und in dem Buch zeige ich eben, dass man, bevor man diese Frage stellt, sich überhaupt erstmal klar machen muss, wie es dazu kommt, dass wir über Zahlen überhaupt Begriffe formulieren, beziehungsweise Zahlen begrifflich verfassen. Das liegt eigentlich am Zählen, ja. Und das Zählen hat erstmal nichts mit Zahlen zu tun. Also etymologisch ist das leicht verwirrend. Man würde ja denken, Zählen hat viel mit Zahlen zu tun, aber das ist falsch. Man kann zählen, ohne Zahlen zu haben. Das ist auch ethnologisch vielleicht ganz interessant, weil es gibt ja Völker, die haben keine Zahlbegriffe oder zumindest nicht die arithmetische Reihe. Und trotzdem können sie genauso zählen wie wir. Das ist ein Missverständnis zu denken, dass die Leute dann kein Bewusstsein von Zahlen oder Zählverhältnissen hätten.
Aber sie können halt nicht abstrakt dann rechnen, sondern sie können nur nacheinander aufzählen.
Genau, genau. Aber sie können durchaus auch Größenvergleiche machen und so weiter. Dann ist sozusagen die Kreation von Zahlen, die ist dann ein Schritt, mit dem wir die Begriffswelt leichter machen. Also wir teilen das in Teilbegriffe aus, so wie kleine Module, die wir dann geschickt zusammenziehen können. Und die machen dann sozusagen Zählaufgaben viel leichter, als wenn wir sie tatsächlich praktisch durchführen müssten. So sind Zahlen quasi in die Welt gekommen. Die Frage ist, steht hinter den Dingen, die man dann bezeichnet, ja, stehen dann wirklich externe Objekte oder ist das eigentlich auch egal? Also in gewisser Weise sage ich in dem Buch, dass es egal ist, was der ontologische Status von Zahlen ist. Ich sage nicht, Zahlen sind einfach irgendein soziales Konstrukt. Das sind sie nämlich nicht. Also es ist nicht so wie meinetwegen Staaten oder Geld. Also wenn wir alle aufhören würden zu glauben an die Werthaltigkeit des Euro, dann würde er halt zwangsläufig wertlos werden. Mhm. Wenn wir alle, wie manche, das ja leider Gottes in unseren Zeiten so wollen, die normative Kraft der Bundesrepublik Deutschland aufheben wollen, wenn wir alle das so sehen würden, dann gäbe es sie halt nun mal nicht. In diesem Sinne ist aber die Mathematik kein soziales Konstrukt.
Das heißt aber, wenn ich das nur noch mal kurz festhalten darf, also Sie sagen, Zahlen sind auf eine Art realer als jetzt sowas wie Geld, was nicht mehr funktioniert, wenn man nicht mehr gemeinsam daran glaubt.
Genau. wenn man Zahlen verstehen will, dann muss man auf ihre wesentliche Verbindung mit sozialen Praktiken, nämlich der des Zählens, eingehen. Ja.
Und da sagen Sie, das haben aber eigentlich alle. Also das Zählen, das sehen wir über die Geschichte auch hinweg in allen Kulturen.
Ja, vielleicht gibt es auch manche Gemeinschaften, die überhaupt nichts gezählt haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil Zählen so eine grundlegende Sache ist, die man braucht. Aber wie gesagt, mit Zählen meine ich nicht A1, 2, 3, 4 und so weiter, sondern das ist das In-Beziehung-Setzen von Gegenständen unterschiedlicher Art in einer Weise, dass man sagt, jedem ist ein anderer zugeordnet. Und dieses ein anderer hat erstmal nichts mit der Eins zu tun. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, das genauer auszuführen, leider. Aber es ist ein ganz interessanter Gedanke, so ein bisschen wie, es gibt natürlich sowas wie Gegenstände, reine Gegenstände. Und diese Sendung heißt ja Sein und Streit. Und in Sein und Zeit hat Heidegger gezeigt, diese Binsenweisheit heißt aber nicht, dass diese reine Gegenstände erstmal das Urmaterial sind, aus dem sich die Welt zusammensetzt, sondern erstmal gibt es das, wie Heidegger es nennt, Zeug. Also es sind nicht nur Gegenstände, sondern Gegenstände, die jeweils in einem Verweisungszusammenhang schon stehen, von vornherein. Und erst durch Abstraktion von diesen Verweisungszusammenhängen kommen wir überhaupt zu den Gegenständen. Also es ist quasi andersrum. Er würde sagen, die ontologische Richtung, Erklärungsrichtung, ist genau entgegengesetzt der ontischen Richtung. Also die komplexeren Gegenstände, die in Verweisungszusammenhängen mit uns stehen, mögen sich aus einfachen Gegenständen zusammensetzen. Aber um zu diesem Begriff des einfachen Gegenständes zu kommen, der nicht mehr in solchen Zusammenhängen steht, muss man erstmal den komplexeren Begriff verstanden haben. Und so ähnlich ist es mit den Zahlen.
Herr Gillespie, wie verändert sich diese Debatte auch unter Mathematikerinnen und Mathematikern? Und haben Sie das Gefühl, die können auch was beitragen tatsächlich zu dem, was wir jetzt so in der Alltagswelt dann mit Zahlen zu tun haben?
Was die Mathematik auch jedem von uns lehren kann, einfach als mündige Bürgerin, mündiger Bürger, ist, mit Nicht-Kausalitäten besser umzugehen. Also nochmal, die meisten Erklärungen, die irgendwie unsere Umwelt betreffen, sei es die natürliche oder soziale Umwelt, sind im Sinne von irgendwelchen Kausalzusammenhängen, die je nachdem mehr oder weniger stark quantifiziert werden. Und dann haben wir diese Zusammenhänge ausgedrückt in Zahlenverhältnissen. Und dann fällt es oft sehr schwer, das richtig zu deuten. Insbesondere wird es dann schwierig, wenn es sich um Wahrscheinlichkeitszahlenverhältnisse handelt, weil die widersprechen oder diese Zusammenhänge sind sozusagen unterlaufen in gewisser Weise dieses Erklärungsmuster von, na, da gibt's irgendwie einen Grund, das zu tun, dann folgt das und das daraus und dann folgt das und das daraus. Und das macht es so schwierig, weil wir eher gewohnt sind, uns Zusammenhänge zu erschließen in Form von Geschichten oder Narrativen, wie es so schön heißt. Und da kann die Mathematik uns vielleicht lehren, das ein bisschen oder uns davon, von diesen unhinterfragten, naiven Erklärungsmustern manchmal zu lösen. Aber klar, das ist generell so, dass man das mathematische Mündigkeit auch bedeutet, dass man besser einschätzen kann, wenn eine wissenschaftliche oder sonstige Aussage, politische oder technologische Aussage getroffen wird. Was hängt, in der irgendwie Zahlen vorkommen, das sind ja die meisten, was ist jetzt rein mathematisch bedingt und was ist bedingt durch die bestimmte Interpretation eines mathematischen Apparates auf die Welt.
Haben Sie da ein Beispiel dafür, dass man das so ganz praktisch mal macht?
Ich mache mal ganz praktisch. Am Anfang der Weltfinanzkrise 2007, da gab es ein Modell, das Ratinggesellschaften genutzt haben, ein mathematisches Modell, um die Kreditwürdigkeit von bestimmten sogenannten Verbriefungen, also letztendlich Finanzinstrumente, mit denen einfach viele Kredite zusammengebündelt wurden, zu bewerten. Und dieses Modell hatte ein Mathematiker entwickelt unter einer bestimmten Annahme. Und er hat auch betont am Ende des Artikels, ja, diese Annahme muss aber immer kritisch hinterfragt werden. Jetzt war dieses Modell so erfolgreich, dass Ratingagenturen das ganz unkritisch angewandt haben. Und dann irgendwann funktionierte diese Annahme aber nicht mehr. Und das hat zu systematisch zu hohen Bewertungen von Verbriefungen geführt. Und bis irgendwann erkannt wurde, ja, fast alle diese Verbriefungen haben ja viel schlechtere Kreditwürdigkeit, als jetzt diese Formel das sagt. Und das ist jetzt so ein Beispiel von blinder Modellhörigkeit. Es war mathematisch irgendwie ansprechend, weil es eine relativ einfache, aber trotzdem hinreichend aussagekräftige Formel war. war. Nur die Bedingungen, unter denen diese Formel überhaupt auf eine bestimmte wirtschaftliche Konstellation anwenden konnte, die waren nicht mehr erfüllt. Und das ist nichts, was die Mathematik einmal erklären könnte. Und nur so, wenn man weiß, was ist der mathematische Teil und was ist sozusagen die Heuristik, nur wenn man das wohl zu unterscheiden weiß, kann man auch sich davor hüten, einfach in blinde Modellhörigkeit zu verfallen.
Also dieses Plädoyer, dass wir so rauskommen aus dieser Unmündigkeit, der mathematischen Unmündigkeit, das habe ich verstanden. Jetzt muss ich Ihnen natürlich die Frage stellen, wie kommt man denn raus aus so einer Unmündigkeit? Weil es ist ja eher, um mal vielleicht auch mit einem von Ihren Begriffen zu operieren, unwahrscheinlich, dass Menschen sich jetzt hinsetzen und Statistikkurse machen, oder?
Das stimmt. Das wäre auch zu viel verlangt. Also ein erster Schritt wäre sicherlich die mediale Darstellung der Mathematik. Also die könnte schon mal geändert werden. Da müssen jetzt die Leute erstmal nicht so viel machen, also die meisten Leute, sondern jetzt
wie müsste es geändert werden?
Derzeit wird sie ja eher so als Hilfswissenschaft der Physik und der anderen Naturwissenschaften dargestellt. Für sich genommen eigentlich eher nicht interessant, sondern nur insofern, als sie halt nützliche Ergebnisse für die Naturwissenschaften liefert. Oder eben so Spaßmathematik, das gibt es ja auch viele, habe ich auch gar nichts dagegen, aber so logische Knobeleien oder so und dann vielleicht irgendwie Schnellrechenkurse oder so. Aber das ist natürlich alles irgendwie, das ist jetzt nicht, was den Kern der Mathematik ausmacht. Und allein schon das Missverständnis, dass Mathematik eine Naturwissenschaft sei, hält sich ja hartnäckig. Und allein dieses mal aufzubrechen, würde schon viel helfen. Weil dann würde man wissen, wenn naturwissenschaftliche Aussagen getroffen werden, dann sind das erstmal nicht mathematische Aussagen. Und die haben ja den Nimbus, der, um wieder zu Kant zu kommen, mathematische Aussagen haben den Nimbus, alle Zeit gültig zu sein. Und das gilt für naturwissenschaftliche ganz bestimmt nicht. Und das liegt daran, dass der Einsatz der Mathematik innerhalb naturwissenschaftlicher Theorien natürlich auch sehr kontextabhängig ist und durchaus volatil und überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Das besser einschätzen zu können, wäre schon mal ein erster Schritt. Ich will überhaupt nicht Wissenschaftsskeptik plädieren, sondern nur für einen souveränen Umgang. Weil wenn man das souveräner einschätzen kann, dann wird man auch nicht von einem Extrem ins andere verfallen. Also entweder stupide Wissenschaftsgläubigkeit oder ebenso stupide Wissenschaftsfeindlichkeit.
Also raus aus der mathematischen Unmündigkeit. Gordon Gillespie, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das auch so ein bisschen genauer zu erklären, wie da ein Weg aus dieser Unmündigkeit raus aussehen kann. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Und wer noch tiefer in die Materie einsteigen will, das Buch von Gordon Gillespie heißt Das Orakel der Zahlen, eine kleine Philosophie der Mathematik und ist im Beck Verlag erschienen.